ARD Sounds.
Ein Hinweis vorweg. In dieser Episode sprechen wir über suizidale Gedanken und häusliche Gewalt.
Alle Folgen von Springerstiefel, Alpha oder Opfer bekommt ihr schon jetzt in der App von ARD Sounds.
Na, wollen wir denn ballern?
Das war eigentlich Flachbankdrücken machen, ne?
Ich mache nur noch Schrägbank. Ich habe seit Ewigkeiten kein Bankdrücken mehr gemacht, sondern immer nur Kurzhantel drücken, weil ich keinen Spotter habe.
Ich bin in Berlin im Gym. Mit dabei ist Rocco. Ein Kumpel aus dem Sportinternat in Cottbus. Das haben wir bis 2015 zusammen besucht. Wir haben dort zusammen Handball gespielt, zusammen gewohnt, zusammen trainiert. Jetzt ist Rocco zu Besuch in Berlin und wir sind Pumpen. Genau wie früher.
Soll das alles sein oder was? Na, da kommt ja auch die Kraft raus aus den Spaghettis.
Und genau wie früher werfe ich ihm dumme Sprüche an den Kopf, um ihn ein bisschen zu kitzeln. Mittlerweile wohnt Rocco in Norddeutschland und arbeitet bei der Bundeswehr. Und jetzt, wo wir uns hier so wiedersehen, da passiert was. Es kommen total viele Erinnerungen hoch. Ans Internat, an unsere Zimmer und an die Videos von Fitness-Influencern, die wir uns damals gezeigt haben.
Ich würde schon sagen, wir haben uns die so körpertechnisch so als Vorbild genommen.
Irgendwie fanden wir das witzig, irgendwie hat uns das erreicht. Wir waren halt genau die Zielgruppe, die wir auch angesprochen haben.
Ein Typ, der uns auch richtig beeindruckt hat, war Dan Bazarian. Ein breiter Schrank, Ex-Militär mit Vollbart und sein gesamter Content bestand aus Waffen, Sportwagen, Yachten, Krafttraining und Frauen in Bikinis.
Das waren eher so Lebensvorbilder.
Dan Bazarian?
Ja, wie so Dan Bazarian damals. Weil wir damals gesehen haben, Junge, der ist erfolgreich, ein stabilen Body, Reichweite, Kohle ohne Ende, eine Yacht nach der anderen. Aber ich weiß noch, wir haben damals, ich weiß nicht, wer es gesagt hatte, aber wir meinten damals so, wenn schon traurig sein, ne, im Ferrari weint es sich leichter.
Auf eine Art.
Und ich weiß noch, wir haben uns so richtig selber reingesteigert. Bei dir im Zimmer haben uns so positiv motivieren, gepusht, so, auch so richtig laut. So, Digga, wenn wir groß sind, sind wir Millionäre, Alter. Wir werden Millionäre, weißt du es noch?
Woher die Millionen kommen sollten, wussten wir mit 16 natürlich nicht.
Ja, das war quasi so, ne, das sind die 100%. Mhm. Also damit bist du am Ziel angekommen. Okay, wenn ich den Körper habe, dann habe ich schon mal 20% erreicht. Wenn ich jetzt noch viel Geld habe, dann bin ich bei 40%. Dann brauche ich am besten nicht nur eine Frau, sondern 20 Frauen. Und bei 60% so konnte man sich das stepweise quasi vorstellen.
Ja, war ja natürlich voll so ein Hypermännlichkeitsbild. Da gab es ja auch nichts dazwischen. Entweder warst du so oder das war das Ziel. Und wenn nicht so wird, Herr Knecht.
Und dann sagt Rocco was, das ich schon komplett verdrängt hatte.
Oh Gott, so angefangen hat zu pumpen, war ja eigentlich, weil ich übelst gemobbt wurde, Digga, weißt du das noch?
Seitdem mir Clemens erzählt hat, wie sehr er sich in seiner Schulzeit zurückgezogen hat, weil er anders als die anderen Jungs war, denke ich viel nach. Wie war das eigentlich bei mir? Ich frage mich, wie ich selbst in Sachen Männlichkeit in meiner Teenagerzeit geprägt wurde. Deswegen bin ich so gespannt, mit Rocco zu sprechen. Er ist bis heute bei der Bundeswehr. Was hat diese Welt wohl mit ihm gemacht?
Nachdem ich mit Elias gesprochen habe und er erzählt hat, wie er in die Manosphäre abgerutscht ist und wie er immer frauenfeindlicher wurde, frage ich mich, welche Folgen kann das, was in der Manosphäre verbreitet wird, für Frauen haben? Ich spreche in dieser Folge mit Anne. Sie hat mit 18 angefangen, einen Mann zu daten, der ein paar Jahre älter ist als sie. Anne erlebt mit, wie er sich online immer weiter radikalisiert. Und sie versucht, ihn rauszuholen.
Ich bin Don Pablo Mulemba.
Und ich bin Hendrik Bolz.
Und das ist Springerstiefel, Alpha oder Opfer. Episode 4, Männer unter sich.
Und mit welchen Hoffnungen bist du auf die Schule gekommen?
Also Handball, so in der Jugend, also ganz am Anfang, war ja ganz mein großer Traum.
Ich bin mit 14 aufs Sportinternat und dann hieß es 5 Tage die Woche Schule und Handballtraining. Mit dem Ziel, später mal Profi zu werden. Bei den Füchsen Berlin oder einem anderen Top-Team. Bei Rocco war es ähnlich.
Ja. Dann kam ich dorthin und ich weiß noch, ich war der Einzige, glaube ich, als wir in der 8. Klasse waren. Ich war der Einzige in meiner Klasse, der in der 2. Mannschaft spielen musste.
Alle anderen. Der Einzige?
Ja. Und das war schon doll.
Ich weiß noch, wie ich Rocco zum ersten Mal gesehen habe. Mein erster Gedanke, lustiger und sympathischer Junge. Aber klein und schmächtig. Der wird deshalb unter uns Jungs nicht zu melden haben. Das weiß ich, weil ich war mit 14 auch schmächtig.
Dadurch fing ich erst an, richtig
um Fitti zu ballern, um mal ein bisschen zuzunehmen und dann robuster zu werden. Ne? Wenn ich zurückblicke, ich auch damals schon, das hauptsächlich gemacht für unseren Sport, für den Handball, um mich da besser zu werden und auf demselben Level, muss ich auch ehrlich sagen, um mich zur Wehr zu setzen, ne? Um nicht mehr dieses kleine Mobbing-Opfer zu sein. Ne?
Wenn man Rocco heute sieht, ist es schwer, sich vorzustellen, dass dieser Typ mit dem breiten Kreuz und dicken Arm jemals von irgendjemandem gemobbt wurde.
Rückblickend würde ich schon sagen, war Mobbing. Das war mir damals aber nicht bewusst, was wir da hier gemacht haben mit diesen ganzen Nippeltwister, Rattenschwänzen und sonstiges. Und wo wir die Handtücher dann zum Peitschen gebaut hatten. Also die anderen halt. Auch wenn man einfach nur saß und sich umgezogen hat, weil man einfach der Schwächere war, wurde man damit gepeitscht.
Würdest du das aber schon so eigentlich als Rückblick noch so als physische Gewalt?
Ja, safe, Digga. Wir hatten blaue Flecken, alles. Das ist überhaupt nicht in Ordnung gewesen.
Genau wie Rocco wurde ich auch von manch älteren Mitschülern fertig gemacht. Früher haben wir das verharmlosend Knechten genannt. Aber aus heutiger Sicht war das psychische und körperliche Gewalt, die wir erlebt haben. Um da durchzukommen, musste ich lernen, wie ich den Raum lese, welche Dynamiken herrschen und wie die Stimmung ist. Und ich musste lernen, für mich einzustehen und niemals die andere Wange hinzuhalten. Die Regel war, wenn die anderen gemerkt hätten, dass sie alles mit mir anstellen können, dann hätten sie nie aufgehört.
Damals war mir nicht bewusst, war Alltag. Ich kannte es ja nicht besser. Wir sind ja auch so oft zu den Trainern gegangen, haben uns darüber beschwert und so. Und kam ja dann irgendwann auch mal was, aber es hat ja nicht lang gehalten.
Ich sehe es wieder richtig vor mir. Die ständigen Kommentare in der Umkleide, der Spießrutenlauf durch die Flure, um bloß nicht den älteren Sportlern in die Arme zu laufen. Diese physische Gewalt, die ist ganz nebenbei und mit einem Lachen passiert.
Was mir letztes Mal aufgefallen ist, wie krank das war, was wir auch so beim Zocken so gesagt haben, und um uns auch so gegenseitig hochzupeitschen. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass das irgendwie so ernst gemeint war oder dass das irgendwie so Überzeugungen waren. Man hat es schon irgendwie gesagt, um irgendwie was Krasses zu sagen. Und wer daraufhin noch was Krasseres sagen kann, was noch Menschenverachtenderes, dann ist es noch lustiger so.
Ja, das hat sich brutal hochgeschaukelt. Ne? Also ich weiß genau, was du ansprichst damals. Mir fallen auch so direkt bildlich die Sachen im Kopf.
Ja, wenn wir da vor diesem Fernseher saßen.
Kleinen Röhrenfernseher noch.
Kleinen Röhrenfernseher.
Kleinen Internat. Wenn wir das heute sagen würden, dann landest du vor Gericht. Und zwar zu Recht.
Auf unseren Zimmern im Internat beim Call of Duty zocken sind schon ein paar Dinger gefallen, die mir heute extrem unangenehm sind.
Ich würde das so vergleichen wie mit kleinen Kindern. Kleine Kinder haben ja so kein richtig oder falsch. Sie machen das, was ihnen vorgelebt wird durch Eltern oder durch andere Erwachsene und so. Und es ist zwar eine steile These, aber in dem Umfeld, wo wir uns da gesellschaftlich befunden haben früher, ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Erzieher und Lehrer dahingehend falsch waren, das meine ich nicht, aber ich meine generell einfach.
Nein, mehrere Jungs auf einem Haufen.
Mehrere Jungs auf einem Haufen, dann alle da regional in Cottbus und Umfeld und wie dort so die Gesellschaft und die politische Einstellung ist. Da hat ja auch keiner uns mehr oder weniger in die richtige Richtung oder in den Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung da mal was zu erzählt.
Cottbus Ende der Nuller und Anfang der Zehnerjahre, das war für mich im Vergleich zu Eberswalde die aufregende Großstadt. Viele Plattenbauten, eine süße Altstadt, so viele Möglichkeiten, was zu machen. Aber auch immer wieder unschöne Begegnungen. Seit der Wiedervereinigung ist Cottbus ein Hotspot für die rechtsextreme Szene in Südbrandenburg. Und das haben wir immer wieder zu spüren bekommen. Wir alle wussten genau, dass Adolf Hitler am 20. April Geburtstag hatte. An dem Tag waren nämlich besonders viele Neonazis in der Stadt unterwegs. Einmal ist eine große Gruppe Neonazis direkt am Internat vorbeimarschiert. Ich weiß noch, dass uns die Erzieher am Internat verboten hatten, an diesem Abend rauszugehen. Ich habe es als unheimlich angsteinflößend empfunden, vor allem weil ich dadurch sehen konnte, wie viele Neonazis in dieser Stadt leben. Mit rassistischen Kommentaren habe ich also jederzeit gerechnet. Nicht nur in der Stadt, sondern auch unter uns Schülern. Dieses sexistische, schwulenfeindliche, behindertenfeindliche, antisemitische und rassistische Sprache, die war völlig normal. Und je länger wir da unter uns waren, desto schlimmer wurde es.
Ja, da sind ja auch extrem viele frauenfeindliche Sachen gefallen. Also die Mädels aus unserer Klasse, wir hatten halt mit denen zusammen Unterricht, aber sonst hatten wir ja nichts mit denen zu tun. So. Aber so, ich glaube schon, dass so, wie wir über Frauen geredet haben damals auch so, hatte auch einen Einfluss darauf, wie wir über Frauen gedacht haben auch.
Dass wir verhalten haben, wie wir über Frauen gesprochen haben. Wie wir da auch teilweise gestiert haben mit den Augen und sonstiges. Es ist jetzt rückblickend, ich schäme mich dafür. Aber damals war es normal und andere haben einen noch darin bestärkt und bekräftigt. Boah, guck mal da und was weiß ich ja nicht.
Wir sind fertig mit dem Pumpen. Und weil es draußen nieselt, gehen wir ins Tonstudio.
Boah, ist das aufregend. Links, rechts, ist das hier betitelt? Ja, ist es.
Es ist schon komisch, Rocco hier im Studio zu haben. Wie so ein Gruß aus einem anderen Leben. Seit wir nicht mehr auf dem Internat sind, haben Rocco und ich uns nicht so oft gesehen oder gehört. Aber es ist irgendwie auch okay, dass wir nicht ständig in Kontakt sind. Weil wenn wir uns dann mal sehen, dann fühlt es sich einfach wie immer an. Die Jahre auf dem Internat haben uns zusammengeschweißt. Aber die waren irgendwann vorbei.
Ja, irgendwann zum Ende vom Abitur habe ich dann für mich selber festgestellt, okay, der große Traum, Profi-Handballspieler zu werden, das wird's nicht. Dafür reicht das Talent nicht aus. Also habe ich gedacht, schauen wir mal, dass wir beruflich irgendwie was Gescheites machen.
Ich bin 2015 auf die Sportschule in Berlin gewechselt, um bei den Füchsen Berlin zu spielen. Aber Rocco hat sein Abi noch in Cottbus zu Ende gemacht.
Und danach direkt zur Bundeswehr. Klare Strukturen, Hierarchie, auch sportlicher Ehrgeiz oder sportliche Herausforderung. Das konnte ich halt dort wiederfinden. Das hat mir ja irgendwo auch gefallen.
Ich habe mit 16 auch kurz darüber nachgedacht, zur Bundeswehr zu gehen. Ich glaube, das haben bei uns in der Klasse damals viele. Besonders verlockend waren der klare Karriereweg und ein saftiges Gehalt. Also Planungssicherheit. Aber ich weiß nur von Rocco und einem weiteren Mitschüler, dass sie sich dann auch wirklich verpflichtet haben. Wie wird Männlichkeit beim Bund gelebt? Was wird erwartet?
Mentale, körperliche Stärke. Umso mehr man in wirkliche Kampfhandlungen kommen könnte vorne und dafür trainiert, umso extremer wird das auch.
Was meinst du, wird extremer?
Ja, man verlangt und erwartet auch mehr von dieser Härte, Robustheit. Wenn ich entspannt im Büro arbeiten kann, 8 Stunden am Tag, ne, dann verlangt man nicht so viel von mir, als wenn ich sage, ich muss 2 Wochen draußen im Wald sein, mit schwerem Gepäck, im Dreck und allem Möglichen. Und dann erwartet man auch, dass man abgestumpfter ist. Und da muss man halt aufpassen, dass das nicht in eine schlechte Extreme rutscht. Das ist dann halt ja, übergriffig und verletzend gegenüber andere Personen geht. Also Leute, die dann Schwäche zeigen, und dann wird oft gesagt, dieser Mensch ist ja nicht wirklich belastbar, macht einen schlechten Job. Mir sind viele Fälle bekannt, wo Leute so in Anführungsstrichen rausgeekelt wurden. Da wird dann gesagt, gut, der vorne, der filtert nicht, der hat die Leistung nicht, der ist ein Weichei, der ist ein Mädchen. Da hieß es, entweder man schafft das hier und man hat dieses Level. Wenn man das nicht hat, dann ist man weniger wert, weniger männlich, weil es gab wenig Frauen dort. Dann gehört man nicht zu diesem Kreis und dann ist man nicht so leistungsfähig und nicht so anerkannt, nicht so gesehen. Mhm. Und da war ich, muss ich traurigerweise gestehen, quasi ein klassischer Mitläufer. Ich habe auch so gedacht.
Was Rocco so über den Ton in der Bundeswehr erzählt, erinnert mich daran, wie wir so im Sportinternat geredet haben. Schon wieder Jungs unter sich, beziehungsweise ausgewachsene Männer. Und was einige dieser ausgewachsenen Männer bei der Bundeswehr machen, kann man immer wieder in den Nachrichten hören.
Rechtsextremismus in der Eliteeinheit KSK. Ermittlungen gegen 20 Soldaten.
Das Hannibal-Netzwerk. Soldaten, Reservisten und Polizisten planten den Umsturz.
Fallschirmjäger. Soldaten zeigen Hitlergruß und Frauen werden mit Vergewaltigung bedroht.
Mehr Fälle von Mobbing, Gewalt und sexuelle Übergriffe bei der Bundeswehr angezeigt.
Und die decken sich dann teilweise auch gegenseitig. Das ist falsche Kameradschaft. So soll das nämlich genau nicht sein. Richtige Kameradschaft ist, wenn man Fehlverhalten feststellt und das vor allem in puncto Mobbing oder gegen irgendwelche anderen geht, dann ist es meine Pflicht auch, wenn ich das festgestellt habe, dies zu melden und offenzulegen, damit sowas nicht mehr passiert.
Höher, besser, schneller, einfach funktionieren. Nicht beschweren, ein fehlerloses Rad in der Maschine sein. Rocco studiert, ist in verschiedenen Einheiten aktiv und steigt auf. Er kommt überall gut mit. Doch irgendwann...
Und irgendwann habe ich für mich dann ja, gecheckt, dass gewisse Probleme, die ich habe im Alltag, nicht mehr normal sind, weil man sagt, ich bin ein bisschen erschöpft und muss jetzt mich mal ein bisschen regenerieren und dann wird das alles wieder. Sondern irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich kann nicht erschöpft sein. Also eigentlich bin ich bei vollen Kräften. Warum schaffe ich gewisse einfachste Aufgaben nicht mehr?
Was für Aufgaben zum Beispiel?
Sauberkeit in der Wohnung, aufräumen, Übersicht über eigene Finanzen, Essen, Schlafprobleme, alles sowas. Motivationslosigkeit, ganzen Tag auf Couch versacken, nicht mehr rausgehen, kein Interesse mehr am sozialen Leben draußen teilzunehmen. Dann hat man nur noch funktioniert im Job, weil man es irgendwie musste, aber in der Freizeit halt gar nicht mehr. Freundschaften auch abgerissen, weil man sich einfach nicht mehr drum gekümmert hat. Und irgendwann habe ich einfach erkannt, hey, das ist nicht normal. Und ich weiß aber auch nicht, wie ich mir selber helfen soll. Ich habe 2 Beziehungen gegen die Wand gefahren, damit auch. Sowohl mit dem Job als auch mit meinen psychischen Zweifeln.
War das für dich schwer, das auch irgendwo zu akzeptieren oder überhaupt dir selbst einzugestehen, dass du mentale Probleme hast?
Es hat ganz lange gedauert, ehe ich das ja wirklich hinterfragt habe und akzeptiert habe. Ich habe mir ganz lange Gedanken dazu gemacht, was hat das für eine Auswirkung auf meinen Job? Zu einem Zeitpunkt noch, wo ich auch dachte, vielleicht mache ich diesen Job für immer. Aber irgendwann ist halt ein Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, es geht einfach nicht mehr. Also mit Panikattacken und Schlafstörungen, wo ich gemerkt habe, es funktioniert nicht mehr. Ich muss mir Hilfe holen.
Rocco erkennt, dass er psychische Probleme hat. Er erklärt sich das mit der hohen Arbeitsbelastung und zwei, drei, wie er sie nennt, belastenden Situationen, auf die er aber nicht weiter eingeht.
Bei der Bundeswehr wird das oft, habe ich das Gefühl, mehr akzeptiert, wenn jemand psychische Probleme hat, wenn es auch irgendwie durch Einsatzerlebnisse oder ähnliches passiert. Halt extreme Fälle mit Tod und Verwundung oder so. Wenn aber sowas nicht der Fall ist, sondern sagen wir einfach die Arbeitsbelastung des Alltags an sich, dann wird oft von vielen gesagt, ja gut, der ist halt nicht leistungsfähig, der ist halt schwach.
Rocco selbst geht sehr offen mit dem Thema um, auch seinen Kameraden gegenüber.
Und die dachten erst, ich würde die veräppeln. Sie verbinden oft psychische Krankheiten immer mit dem klassischen Klischeebild, da sitzt ein Mensch, weint auf dem Bürostuhl und kriegt nichts mehr hin. Und ich habe zum Glück so früh erkannt, dass ich da mental ein bisschen Hilfe brauche, bevor ich zu irgendwelchen suizidalen Gedanken komme.
In Deutschland sind 2024 mehr als 10.000 Menschen durch Suizid gestorben. Zwei Drittel davon waren männlich. Bei Männern zwischen 20 und 40 zählt Suizid sogar zu den häufigsten Todesursachen. Die Deutsche Depressionshilfe gibt an, dass 90% der Suizidopfer vorher an psychiatrischen Erkrankungen gelitten haben, am häufigsten an Depressionen. Gleichzeitig wird bei Frauen doppelt so oft eine Depression festgestellt als bei Männern. Woran liegt das? Männer werden nicht weniger depressiv. Es gibt aber Studien, die darauf hindeuten, dass sie andere Symptome zeigen. Sie sind öfter gereizt, aggressiv, fliehen sich in Alkohol, Drogen, in die Arbeit oder in exzessiven Sport. Und vor allem holen sie sich weniger Hilfe, erst recht keine professionelle, die eine Depression feststellen könnte. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass Depressionen bei Männern oft unbehandelt bleiben. Falls ihr selbst betroffen seid oder jemanden kennt, in den Shownotes findet ihr die Telefonseelsorge-Hotline und weitere Beratungsstellen. Ich selbst habe auch lange nicht gecheckt, dass es Anlaufstellen gibt, die mir weiterhelfen könnten, mit den Symptomen, die ich in meiner Jugend entwickelt habe. Noch länger hat es gedauert, bis ich soweit war, sie mir auch wirklich zu holen. Auch eines meiner Grundprobleme war, dass ich komplett diese Vorstellung übernommen hatte, wie ein Junge und ein Mann zu sein hat. Nicht heulen, kein Schiss haben, stark sein, stabil sein, nicht schwach sein, kein Opfer sein. Immer weitermachen. Also habe ich alles weggedrückt, jahrelang. Bis die Gefühle sich irgendwann einen anderen Weg gesucht haben. Ich wurde depressiv, hatte Panikattacken und wusste gar nicht, was das ist und wie ich damit umzugehen habe. Jahrelang glaubte ich, dass ich mich nun noch mehr anstrengen müsste, um diese peinliche Scheiße wieder loszuwerden, dass ich nur noch härter werden müsste, noch stabiler und im Zweifel auch einfach noch mehr saufen und Drogen konsumieren.
Depression or sadness is a cure-all excuse for men to use for failure.
Das hat Andrew Tate 2022 im PBD-Podcast gesagt. Depression oder Traurigkeit sei nur eine Ausrede für Männer, um ihr Versagen zu entschuldigen. In der Manosphere sind Mental Health und vor allem Depression ständig ein Thema. Leute wie Andrew Tate wissen ganz genau, dass viele junge Männer mentale Probleme haben und nach Antworten suchen. Das haben wir in diesem Podcast in Variation ja immer wieder gehört, von Konstantin, Leo, Clemens und Elias. Sie fühlen sich einsam, überfordert, orientierungslos oder ohnmächtig. Aber anstatt mit anderen Männern darüber zu sprechen, hören viele dann auf das, was Leute wie Andrew Tate sagen.
I say, listen, you get to roll out, be fat, be out of shape, be broke, be unimportant with no girlfriend. And instead of the world thinking you're a loser, you get to say, I'm not a loser, I'm depressed. It's a shield. It's a cop out. Fuck it off.
Andrew Tate sagt in dem Podcast, Depression haben ist bloß eine Entschuldigung, um sich nicht verbessern zu müssen, um ein Loser bleiben zu können. Und im Interview mit Piers Morgan,
I can't become clinically depressed because I don't believe in it. I can't be haunted by a ghost if I don't believe in ghosts.
Tate sagt, er glaubt nicht an Depressionen. Und wenn er nicht daran glaubt, dann gibt's das auch nicht. Als sei das einfach eine Einstellungssache. Ganz ähnlich klingt das auch beim Rapper Kollega. Bürgerlicher Name Felix Blume. Er gehört seit Jahren zu den bekanntesten Stimmen der deutschen Manosphere. 2022 sagt er in einem Video namens Auf eine Zigarre.
Am Ende des Tages wird alles vom Hormonspiegel gesteuert. Dein inneres Glück, dein Drive, das steuert alles der Hormonspiegel. Sowas wie Depressionen gibt's eigentlich nicht. Es ist einfach bei den meisten jungen Männern ein niedriger Testospiegel.
Wissenschaftlich gesehen ist diese Zuspitzung einfach falsch. Und natürlich gibt es Depressionen. Eine Depression ist kein Gespenst, sondern eine anerkannte Krankheit. Die American Psychological Association hat 2018 eine Art Leitfaden für die Therapie von Männern und Jungen veröffentlicht. Und darin kommen sie zu dem Schluss, dass traditionelle Werte von Männlichkeit, also hart sein, besser sein, keine Schwäche zeigen, ziemlich viel Schaden anrichten können. Sie vermuten, dass Männer, die stark an diesem Bild von Männlichkeit festhalten, sogar häufiger an Depressionen erkranken, öfter zu Drogen greifen und auch früher sterben. Und tatsächlich kann diese Mentalität, die so Typen wie Andrew Tate und Kollega predigen, also sei halt ein richtiger Mann, dann geht's dir besser, sogar alles noch viel schlimmer machen. Als würde man versuchen, ein Feuer mit Öl zu löschen.
Damals im Internat haben Rocco und ich richtig viel Kollega gehört. Vor allem einen Track.
Denn die Boss-Aura löst bei ihnen Todesängste aus. Mehr Groupies und Hater als Julius Caesar. Muss sagen, ich wünschte, mein Freund wäre so cool wie Kollega, denn er ist wie Lorbeerkränze, die mein Haupt zieren. Ich habe Raubtiere als Haustiere. Ich fickte die Szene und war jung und stürmisch. Heute bin ich King und jeder redet mit mir unterwürfig.
Den Song kenne ich noch immer auswendig. Kollega war unbesiegbar, unantastbar, arrogant und reich. Also alles, was wir Teenager im Internat mit all unseren Unsicherheiten und Zweifeln nicht waren. Für uns war Kollega jemand, der keine Hilfe für irgendwas braucht. Erst recht nicht bei mentalen Problemen.
Ich mache kein Geheimnis draus und sage, hey, ich brauche nun mal regelmäßig therapeutische Hilfe, weil sonst gehe ich komplett crash out und bin nicht mehr arbeitsfähig.
Rocco hat glücklicherweise erkannt, was mit ihm los ist und sich professionelle Hilfe geholt. Dass er diesen Schritt gehen konnte, rechnet er vor allem seiner damaligen Freundin an.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon an diesem Punkt wäre, wenn sie nicht gewesen wäre. Und das vor allem sowohl von der mentalen Gesundheit her, als auch von generell Sprachgebrauch und Selbstreflexion.
Rocco hat durch seine letzte Beziehung viel nachgedacht. Darüber, was für ein Soldat und was für ein Mann er sein will, welche Werte er vertreten will. Und dafür steht er auch ein. Das merke ich auch, als unser Producer uns fragt, wie wir früher über Leute gesprochen haben, die nicht auf so krass getan haben wie wir.
Pussys. Warum musst du wieder das weibliche Geschlecht nehmen als Synonym für eine negative schlechte Eigenschaft?
Kann ich die Weicheier nennen?
Weicheier ist in Ordnung, hat wieder nichts mit dem weiblichen Geschlecht.
Vielleicht kommt er der Ausbilder in Rocco durch. Das ist nämlich seine neue Rolle bei der Bundeswehr. Vielleicht ist das aber auch die Art und Weise, wie er seine Mitmenschen zukünftig auf Arschlochverhalten aufmerksam machen möchte. Finde ich gut. So sollte es nämlich sein. Gleich geht es weiter nach einer kurzen Pause.
Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Im Juni 2024 verschwindet die 9-jährige Valeria auf dem Weg zur Schule im sächsischen Döbeln. Innerhalb weniger Minuten verliert sich ihre Spur. Polizei, Feuerwehr, freiwillige Helfer und schließlich sogar Ermittler im Ausland suchen nach dem Mädchen. 8 Tage später herrscht traurige Gewissheit. Valeria ist tot. Doch wer trägt die Verantwortung für diese schreckliche Tat? In der neuen Podcast-Folge von ARD Crime Time spricht Host Anne Eichhorn mit dem leitenden Staatsanwalt Carsten Schönfeld und MDR-Reporter Rico Wolf über einen Fall, der weit über Sachsen hinausführt. Es geht um Mobilfunkdaten, internationale Zusammenarbeit, digitale Spuren und die Frage, wie Ermittler einen Tatverdächtigen über Ländergrenzen hinweg identifizieren und festnehmen konnten.
Rocco bereut nicht, dass er zur Bundeswehr gegangen ist. Er hätte sich nur vielleicht nicht so lange verpflichtet.
Ja, die Vorstellung, wie ich mein Privatleben gerne gestalten möchte, wie ich meine Zukunft sehe, ist nun mal nicht mit den Pflichten und den Aufgaben und den Entbehrungen, die man für diesen Job nun mal bringen muss, vereinbar. Deswegen habe ich für mich auch den Schluss gezogen, dass ich nach meinen letzten 3 Jahren dann auch rausgehen werde.
Freust du dich drauf, wenn das jetzt kommt?
Wenn alles so aufgeht, wie ich mir das vorstelle, möchte ich gerne 3, 4, 5 Monate vor meinem Dienstzeitende, bevor ich raus in die zivile Welt wieder gehe, diese ganzen Überstunden und Urlaubstage abbauen und dann auch mal eine Weltreise machen.
Ich freue mich ehrlich für Rocco, dass er bald seinen neuen Lebensabschnitt starten kann. Eine Frage habe ich aber noch.
Du hattest ja das Bild von dir auch noch aus der Sportschulzeit. So und so und so hat ein Mann zu sein und dann zu merken, oh, hier kollidiert gerade quasi dieses Männlichkeitsbild was ich mir über Jahre konstruiert habe, mit der Realität. Der kriegt ja auch so ein gewisses Männlichkeitsbild, ja auch Risse. Erste Risse.
Ja, das stimmt. Ich habe aber irgendwie erkannt, dass die Männlichkeit sich ja nicht dadurch definiert, dass ich jetzt keine Schwäche zeigen darf. Dementsprechend hat es für mich selber nicht mehr an meiner Männlichkeit gekratzt, dass ich diese Schwäche zulasse, dass ich weine, dass ich emotional berührt bin. Und irgendwo, das klingt wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen stumpf, hat meine körperliche Präsenz, meine Fitness, meine Ausstrahlung mich selbst auch noch dahin bekräftigt, dass ich mich immer noch männlich fühle, immer noch stark fühle. Ich habe natürlich mental Selbstzweifel teilweise. Ich fühle mich auch an gewissen Tagen, wenn es mir nicht gut geht, ziemlich wertlos. Irgendwo kriege ich mein Leben immer noch in den Griff. Ich will es nicht so weit treiben, dass ich wirklich vor diesem Abgrund stehe.
Mhm.
Sondern ich will das Ganze bitte vorher einfangen und wieder einfach glücklich werden. Weil gerade bin ich nicht glücklich, Diggi.
Die Worte von Rocco hallen bei mir noch lange nach. In unserem Gespräch sind mir selber so viele Erinnerungen an die Schulzeit hochgekommen. Dinge, die ich früher gemacht und gesagt habe, die ich heute so nicht mehr sagen würde. Aber auch, was mit mir gemacht und zu mir gesagt wurde. Vor allem dieses ständige Kommentieren unserer Körper in der Umkleidekabine. Und die Sorge, dass meine Mitschüler eine Schwachstelle finden könnten und dass ich dann das nächste Opfer sein könnte, das gemobbt wird. Und mir wird klar, dass es mir deshalb bis heute unangenehm ist, beispielsweise in eine öffentliche Sauna zu gehen. Mich hat das in der Art, wie ich meinen Körper wahrnehme, total beeinflusst. Und das Krasseste ist, ich habe mit meinen Freunden nie darüber gesprochen. Überhaupt haben wir alle nie so richtig miteinander gesprochen. Klar, wir haben Witze gerissen und übers Pumpen gefachsimpelt, viel geredet, doch eigentlich nichts gesagt. Keine Ahnung, wie es meinen Freunden damals ging. Ich weiß nicht, was sie fühlten oder was sie gerade beschäftigte. Und umgekehrt vermutlich auch nicht. Ich habe mich ja schließlich auch nicht geöffnet. Das hätte ja irgendwann gegen einen verwendet werden können. Das war meine Angst. Rocco hat mir so viele Dinge erzählt. Und ehrlich gesagt wusste ich manchmal gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Da wir uns so lange nicht gesehen haben, fand ich es ungewohnt, einen engen Freund aus der damaligen Zeit so reden zu hören.
Ich bin auch in Berlin im Studio, aber mir gegenüber sitzt Anne. Sie heißt nicht wirklich so, sie will lieber anonym bleiben.
Ich wurde früher, als ich so 14, 15 war, wurde ich gemobbt in der Schule.
Anne ist Anfang 20, freundlich, etwas aufgeregt und man sieht, dass sie sich für Mode interessiert. Sie sagt, früher wurde sie für ihre Klamotten gehänselt.
Ich hatte blaue Haare, so einen Seitenscheitel und hatte ganz komische Klamotten an. Und dann hatte ich so eine Zeit, als ich so 16, 17 war, wollte ich halt richtig cool sein. Ich bin auf eine neue Schule gekommen und ich hatte Angst, dass ich nicht cool bin. Das war so meine größte Angst. Und dann habe ich angefangen, so Techno zu hören und bin mehr in so diese Techno-Szene rein.
Anne stürzt sich mit 16 in die Clubs.
Und ich dachte, früher in meinem Kopf, dachte ich, Drogen und lange wach bleiben und so ist richtig cool. Ich wollte immer richtig extrem sein, ich wollte lange da bleiben, die am längsten da ist.
Sie mag das Tanzen, die Atmosphäre und die Musik. Aber es sind vor allem die Leute dort, die sie faszinieren, bei denen sie sich irgendwie zu Hause fühlt.
Ich habe das Gefühl, es gibt so einen Kreis an Personen, die man, wenn man in verschiedenen Techno-Clubs geht, eigentlich immer wieder sieht. So, die kennen sich auch viele untereinander.
Sie will unbedingt dazugehören. Und als sie 18 ist, schreibt ihr dann jemand aus genau dieser Gruppe auf Instagram.
Er war halt auch älter als ich, also so 6, 7 Jahre älter. Ja, dann hat er mich angeschrieben auf Instagram und dann war ich gleich down, dass ich mich mit ihm treffe.
Dieser Mann ist in der Szene gut vernetzt, sieht cool aus, hat viele Tattoos. Er kennt sich aus. Für Anne scheint er ihre Eintrittskarte in diese neue, aufregende Welt zu sein. Die beiden treffen sich, daten und kommen nach einiger Zeit zusammen.
Das war auch meine erste Beziehung überhaupt. Also davor hatte ich nur so Kinderbeziehungen und ich war auch ziemlich unerfahren. Und dann direkt auch gleich in diese Techno-Szene reinzukommen und auch, das ist ja auch eine sehr so Sex-Positive-Szene und so eine Kink-Szene und sowas. Und dadurch, dass meine erste Beziehung war, war ich ziemlich aufgeschmissen. Ich hatte auch da immer Angst, zu uncool zu sein bei ihm.
Ich muss sagen, diese Kombination aus dem Wunsch dazuzugehören, dem jungen Alter, Drogen und Sexpositivität gibt mir direkt ein ungutes Gefühl. Wer sich schon mal ein wenig mit solchen Partykontexten beschäftigt hat, weiß, das kann selbst Menschen mit mehr Lebenserfahrung schnell mal überfordern. Für Anne ist aber erstmal alles aufregend. Sie ist 18, hat ihren ersten Freund und das Gefühl, endlich eine passende Community gefunden zu haben.
so hier kann man frei sein, hier kann ich aussehen, wie ich möchte. Das war ja auch bei mir das Thema, dass Leute mich wegen meinem Aussehen fertig gemacht haben. Es war halt wirklich dieser Zusammenhalt, der ich schön fand und dass man dann immer Leute wieder getroffen hat, die man kannte. Und für mich war das auch immer so einfach den Alltag vergessen, fliehen in diese Welt. Aber es hat natürlich auch sehr viel mit Drogen zu tun und deswegen, wenn ich auf den Veranstaltungen war und ich war dann irgendwie zugeballert, dann dachte ich halt auch, jeder ist mein bester Freund und alle sind toll und zusammen lieb.
So abseits vom Feiern, wie kann man sich euer Leben dann so vorstellen? Also was habt ihr sonst noch so gemacht?
Es hat sich auch gewandelt. Also wir waren insgesamt 3 Jahre zusammen. Am Anfang haben wir sehr viel so Sachen unternommen. Wir haben uns viel mit Freunden getroffen. Wir waren im Park, Freizeitpark oder sowas. Also eigentlich ganz süße Sachen. Später haben wir immer mehr drin verbracht, die Zeit.
In der Beziehung verändert sich etwas. Als ich weiter nachfrage, erzählt mir Anne von einer Situation, die für sie der Anfang vom Ende war.
Ich konnte wirklich gar nicht fassen, was ich da höre. Ich war so entsetzt.
Anne ist zu Hause bei ihrem Freund. Sie sitzt auf dem Bett und ist am Handy. Er spielt Online-Videospiele mit Freunden.
Und da hat er so rassistische Aussagen getroffen und so darüber gelacht. Also so wirklich die Klischees, so, ja, die Ausländer nehmen uns die Jobs weg und die sind doch alles Messerstecher und vergewaltigen unsere Frauen und kommen einfach in unser Land. Sie machen hier nichts, sie ruhen sich hier auf und kriegen Geld in den Arsch geschoben und wir, die Deutschen, wir kriegen ja nichts und das ist so unfair und sie sollen zurückgehen in ihr Land.
Sowas hatte Anne bis dahin noch nie von ihm gehört. Im Gegenteil. Wenn es im Freundeskreis um politische Themen ging, hatte sie immer das Gefühl, ihr Freund hat eine ähnliche Meinung wie sie und die anderen, ist tolerant gegenüber Menschen.
Als er dann fertig war mit Zocken, habe ich ihn direkt darauf angesprochen. Ey, ist es denn ernst? Das sind Aussagen, die kannst du nicht treffen. Und er war so, ach Quatsch, das habe ich jetzt nur so gesagt, das meine ich ja gar nicht so. Das sind Witze unter Kollegen und der findet das lustig und so. So reden wir halt, wenn wir untereinander sind. Und dann war ich auch so, redest du so normalerweise auch mit denen, wenn ich nicht da bin?
Anne ist geschockt. Was ihr Freund da plötzlich sagt, passt so gar nicht mit dem Bild zusammen, das sie eigentlich von ihm hat.
Also ich dachte so, ja, ist vielleicht unter der Gürtellinie und ist scheiße, aber er denkt ja nicht so. Er ist eigentlich links und ich habe probiert, das nicht wahrzuhaben.
So ganz lässt Anne die Situation in den folgenden Tagen aber nicht los. Sie hört jetzt aufmerksamer zu, achtet mehr darauf, was ihr Freund so sagt.
So langsam habe ich auch immer mehr mitbekommen, vielleicht würde ich sagen, oder immer mehr sein Innerstes ist nach außen gekommen. Ich habe nämlich irgendwann auch seine Mutter kennengelernt. Die hat auf jeden Fall auch ständig von irgendwelchen Gewalttaten von Ausländern geredet. So.
Je mehr Anne von seiner Familie erfährt und davon, wie er aufgewachsen ist, desto mehr hat sie das Gefühl, dass das auch auf seine politischen Ansichten eingewirkt hat.
Von jetzt drauf betrachtet, habe ich das Gefühl, es hat immer schon so in ihm ein bisschen geschlummert. So. Und vielleicht ist es dann so wachgerüttelt worden.
Hast du das Gefühl, dein Freund damals, der hat sich über die Zeit verändert? Also gab es da irgendwie dann so einen Verlauf?
Auf jeden Fall, hundertprozentig. Das hat sich komplett gewandelt. Er hat sich immer mehr zurückgezogen, wollte nicht mehr rausgehen, hat sehr viel Zeit online verbracht, halt noch mehr Zeit beim Zocken, mehr auf TikTok.
Er guckt Content von rechten Creatern. Und irgendwann schickt er den auch an Anne.
Also irgendwann hat er mich wirklich bombardiert mit TikToks. Ich weiß nicht, ob er mich überzeugen wollte, dass ich irgendwie auch rechts werde, aber er wollte mich überzeugen davon, dass seine Meinung richtig ist und gut.
Kannst du dich noch an Aussagen erinnern?
Es ging immer um, dass Menschen mit Migrationshintergrund so viel gewaltbereiter seien und dass es in den Genen liege und dass man sich doch nur die Statistik ansehen soll mit den Tatverdächtigen.
Unter diesen TikTok sind auch welche von Andrew Tate und anderen Influencern aus der Manosphere.
Ich glaube, er hatte ein bisschen Probleme mit seiner Maskulinität und Männlichkeit, weil es haben ihn öfter Menschen in der Szene früher auch dachten, er wäre schwul oder bi. Und das hat ihn so genervt. Er hat dann auch angefangen, irgendwie so schwul als beleidigend zu nehmen. Was ja auch so verrückt ist, weil in der Techno-Szene war es ja eigentlich wirklich, ist ja so, das ist so tolerant und offen, habe ich jedenfalls gedacht.
Anne hält dagegen. Sie ruft ihn direkt an, wenn er ihr Videos mit diskriminierenden Inhalten schickt. Sie sammelt Gegenargumente, um ihn von ihrem Standpunkt zu überzeugen. Und sie hat das Gefühl, sie dringt zu ihm durch.
Irgendwann war eine Wahl auch. Auf dem Weg zur Wahl hat er dann gesagt, so, ja, er überlegt, die AfD zu wählen. Und ich bin dann stehen gelegen. Ich war so, das kannst du nicht machen. Dass ihn das so krass überzeugt hat, diese ganzen TikToks und so, fand ich so krass dann im Moment. Als ich ihn dann angefangen habe, auf ihn einzureden, war er ganz leicht biegsam, sage ich mal. Also er hat dann direkt gesagt, okay, was soll ich denn dann wählen?
Warst du erleichtert?
Ja, total. Also dann dachte ich so, ach, ich schaffe es ja vielleicht doch, ihn zu ändern. So, wenn es jetzt in diesem kleinen Gespräch so schnell ging, dann dachte ich so, vielleicht, da wusste er wirklich nicht so genau und so. Ich war voll erleichtert. Aber ich bin mir sehr sicher, dass er dann im Nachhinein doch die AfD gewählt hat, weil ich war ja nicht dabei. So, er hat dann gesagt so, ja, ich habe die Linken gewählt. Wahrscheinlich hat er das auch nur gesagt, um mich so zu beruhigen, so. Er fand es ganz schlimm, dass ich gesagt habe, für mich ist das absolut ein Trennungsgrund, wenn unsere Moralvorstellungen so weit auseinandergehen. Da hatte er richtig Angst. Er hatte eh mal richtig Angst. So Verlustängste hatte er eh so krass. Und er wollte quasi mich überzeugen, dass er doch richtig ist und auch, er ist doch ein Guter und er will doch eigentlich nur, dass Leute in Deutschland sicher sind. Er will doch nur mich beschützen als Frau draußen nachts alleine. Was, wenn da ein Migrant kommt?
Für Annes Freund ist ein guter Mann ein starker Mann. Ein Beschützer. Das erzählen ihm ja auch seine Vorbilder online.
Er hat gegoogelt, was so die krasseste Waffe ist, die man legal in Deutschland besitzen kann und wollte sich so aufrüsten irgendwie und wollte sich so stark zeigen, falls irgendwas ist und falls was passiert, dass er kämpfen muss und so.
Anne erzählt mir von mehreren Situationen, in denen er mit Leuten auf der Straße in Konflikte gerät, sie beschimpft und sich prügelt.
Er war immer sehr auf Krawall gebürstet auch, also er war sehr aggressiv und wollte auch immer so Konfrontation.
Hä, war er so kampfsportmäßig drauf? Oder
null,
wie?
Eigentlich gar nicht. Er war auch nicht besonders stark, aber ich glaube, er wollte halt immer sein. Er wollte auch, dass andere wissen, dass er sich nichts gefallen lässt und so.
Die Gewalt, das aggressive Verhalten, das sich aufbauschen, um als stark und männlich wahrgenommen zu werden, beschränkt sich nicht nur auf Fremde und auch nicht nur auf Schlägereien auf der Straße. Schon bald bekommt Anne das alles auch am eigenen Leib zu spüren.
Dann musste ich auch so meinen Eltern erklären, so, ja, ich bin gegen den Schrank gelaufen oder so. Und dass er wollte dann irgendwie so seine Macht in dem Moment irgendwie ausnutzen.
In der nächsten Episode erzählt Anne, wie es ihr in der Beziehung mit ihrem Freund immer schlechter geht. Aber wie sie auch große Angst hat, sich von ihm zu trennen.
Das war Springerstiefel, Alpha oder Opfer. Episode 4, Männer unter sich. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, erzählt es gerne weiter und abonniert den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens. So verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Die letzte Episode erscheint nächsten Dienstag. Wer darauf nicht warten will, kann die jetzt schon hören. Und zwar in ARD Sounds. Dort ist der ganze Podcast verfügbar.
Zum Abschluss noch ein Hinweis. Die Nummer vom Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen und die BIG-Hotline Häusliche Gewalt findet ihr in den Shownotes, zusammen mit weiteren Beratungsstellen. Springerstiefel, Alpha oder Opfer ist eine Produktion von ACB Stories, MDR, dem NDR und Fritz vom RBB. Hosts Don Pablo Mulemba und ich, Hendrik Bolz. Producerin Dana Sarin. Redaktion und Story Development Judith Geffert, Kiana Lentsch, Julius Wussmann und Dana Sarin. Musik, Dennis Hürter und Hakan Halatsch. Schnitt, Hakan Halatsch. Redaktions- und Produktionssupport, Maria Miller, Isabel Wob. Sensitivity Reading, Naomi Bechert. Artwork, Chioma Lisa Michelle Otakagu und Moise Yomba. Executive Producer, Viola Funk, Dennis Hürter und Julius Wussmann. Hintergrundgespräch, Matthias Haider, Veronika Kracher, Juliane Lang. Redaktion MDR, Olivia Gattermann und Jan-Philipp Wilhelm. Distribution MDR, Richard Gleitzmann und Hanna Lohoff. Produktionsleitung MDR, Ralf Lübben. Distribution RBB, Daniel Hirsch. Distribution NDR, Julia Kaiser und Judith Greitsch. Executive Producer NDR, Nicola Maßmann. Sensitivity Reading NDR, Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern, Jette Studier